Happy Shooting, Folge 770, Anti-Schwurbelschulung. Die heutige Folge wird euch endlich präsentiert von
Enjoy Kamera und Eneloop.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Das endlich versteht nur, wer bei der Pre-Show dabei war. Schalten Sie also auch das nächste Mal am Dienstag um 18 Uhr ein.
Pre-Show, Luftkommentar. Ganz viele.
Ja, also
das
viel
war keine
Pre,
Show, das war
Fall.
Ein Gegurke war das.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Do not disturb.
Der Slack gibt uns 5 Sterne hier. Sind das Gummisterne?
Sieht aus wie so Gummigedingse. Naja,
geil.
Wenn die Technik streikt, dann finden die das gut. Unbedingt. Das sollte uns zu denken geben. Wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast mit ganz tollen Themen. Heute geht es um KI, was haben wir denn alles heute? Natürlich ein bisschen KI-Firmware gibt es. Es gibt einen Blitz, neuen Blitz, immerhin. Wir haben News über Drobo. Wir haben ein Adobe-Thema. Da war was vor ein paar Tagen. Bisschen Slow-Mo, bisschen Film, bisschen so dies und das. Also, wie immer, ein lustiges Bouquet.
Und auch heute haben wir ein buntes Potpourri an Themen für Sie vorbereitet. Bleiben Sie dran, freuen Sie sich, haben Sie Spaß, kommen Sie rein, nehmen Sie sich Popcorn, so. Was zu trinken, bringen Sie noch irgendwie ein Eiskonfekt für mich mit. Dankeschön.
Und spätestens jetzt sind die 5 Leute, die hier live dabei waren, auch gegangen. Nein, ihr könnt hier live mitmachen. Es ist der 26. Juli 2022. Wir haben einen Slack und wir werden ihn benutzen. Dort gibt es den Kanal HS Fragen. Da dürft ihr Fragen reinwerfen. Twitter HS Frage oder Audio Video an info@happyshooting.de oder, und das haben wir hier nicht stehen, es gibt eine neue Möglichkeit, uns hier Feedback reinzuwerfen.
Oh mein Gott.
happyshooting.de/hi. Also HI. happyshooting.de/hi. Darüber kommt man zum Beispiel an unser neues direkt ins Studio-Formular.
Mensch,
das ist nämlich die Möglichkeit.
Das ist ja
für
ein
euch.
Ganz einfacher Link. Den kann ja sogar ich mir merken.
Aha. Und da dürft ihr Kommentare reinwerfen, da dürft ihr auch gerne irgendwie einen Audiokommentar attachen. Und dann macht das bei uns hier so Bing und dann können wir theoretisch, das kommt hier im Airtable raus.
Habe
ich einen eigenen Tab dafür angelegt. Kannst du mal gucken.
Oh, wow.
Das ist bestimmt der Schreibt-uns-Tab. Ja, ich war nämlich fleißig. Ich war da, genau, der Schreibt-uns-Tab. Und da könnt ihr uns Sachen direkt hier so rein. Da ist es nämlich richtig. Ja, genau. Manuel hat recht, ich sollte möglicherweise auch noch die Alias HAI und HIGH mit reinnehmen. Also Hi so wie Hi. Mhm. So wie Hallo. So wie Hey da. Na gut.
Ja.
Es sei denn, man möchte das Hi falsch verstehen. So.
Ist auch egal.
Oder Hi. Wir fangen an mit. Letztes Mal habe ich das zum ersten Mal gemacht und ich fand es total lustig. Der Dali der Woche. Du kennst.
Entschuldigung, gebastelt. Ich komme über das HI noch nicht weg. War das nicht beim CB-Funk immer, wenn man gelacht hat? Das ist sehr lustig, HI.
Ich habe nie CB gefunkt. Keine Ahnung.
Vielleicht sind der CB-Funker anwesend. Könnt ihr das mal bestätigen oder dementieren?
So, ich spiele ja immer mit Dali. Da gibt es übrigens gleich noch eine News dazu. Es ist spannend, hier so Prompts reinzuwerfen und zu gucken, was rauskommt. Ich habe mir dann mal den Spaß gemacht und habe mal versucht, so die eine oder andere Sache nachzubauen. Unter anderem, du siehst hier das Bild von Johannes Vermeer, das The Girl with a Pearl Earring, das Mädchen mit dem Perlenohrring. Das ist ja ein ganz, ganz bekanntes Bild, das kennt man so.
Hab früher das Adventure gespielt.
Das gab es dann Adventure, interessant.
Vermeer. Mhm.
Ah ja, ich habe mal den Professional Photographer with a Pearl Earring von Johannes Vermeer machen lassen, weil ich dachte, es wäre irgendwie, verstehst?
Sehr gut.
Vorher nachher. Also die Mensch. Stilistik trifft da.
Da hast du mich bei meiner
Morgentoilette erwischt. Und so. Das bist du das? Was hast du da für eine komische Kamera?
Noch mit Handtuch auf dem Kopf. Ja, sehr schön.
Genau.
Finde ich
ja, gut. Fand ich sehr, sehr schön, was da rausgekommen ist. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich bringe so die nächsten Sendungen mal jeweils nochmal so einen weiteren Dani der Woche. Ja.
Aber Dali hat sich ja sowieso weiterentwickelt. Wir hatten ja letzte Woche noch über Preise spekuliert, was da wohl mal kommen könnte. Ist jetzt schon schneller gekommen, als wir dachten.
Bringt uns jetzt genau zum nächsten Thema, nämlich die Firma OpenAI hat jetzt ihr Businessmodell für Dali veröffentlicht oder beziehungsweise aktiviert. Das heißt nicht, dass Dali jetzt öffentlich ist, man muss immer noch über die Warteliste rein. Sie haben da ein paar Sachen gemacht, die haben zum Beispiel von 6 auf 4 Bilder pro Prompt reduziert. Damit die wahrscheinlich Hardware und nicht so, vielleicht ist auch die Qualität für sie mittlerweile gut genug, dann ist das dann auch 4 reichen. Ich bin der anderer Meinung, aber okay. Sie haben jetzt ja ein Bezahlmodell endlich. Mhm. Das heißt endlich, es war ja super, wenn man irgendwie da im Monat oder am Tag seine 50 Generations hatte. Also man konnte am Tag 50 Mal auf den Knopf drücken und dann ursprünglich 6 Mal diese 50 Bilder, also 300 Bilder rauslassen am Tag. Dann war es irgendwann nur noch 4, waren es also nur noch 200 Bilder am Tag. Und jetzt haben sie ein Credits-Modell rausgehauen. Und zwar 50 Credits bekommst du im ersten Monat geschenkt. Ne? Okay. So zum Anfixen quasi. Das heißt, 50 Credits heißt 50 Mal generieren drücken. Das macht also 200 Bilder.
Okay.
Soweit okay. Damit kann man es tatsächlich mal ausprobieren. Für die Folgemonate bekommt man dann 15 Credits pro Monat. Also es wird nach dem ersten Monat reduziert. Das ist quasi das erste Monat ist zum Spielen und Ausprobieren und Üben und was weiß ich. Und dann kriegst du 15 Credits. Das heißt, du kannst also 60 Bilder pro Monat gratis machen. Was mehr klingt, als es ist, weil die Erfahrung sagt, du musst halt mit den Prompts ein bisschen iterieren, ne? Also das haben wir ja hier mal gezeigt. Du kannst halt nicht, wenn du das noch nicht kennst, das System, dann kannst du nicht einfach hier Zeug reinwerfen und das kommt genauso raus, wie du dir das vorstellst, sondern das musst du üben.
Also
und
ein Credit heißt wirklich einmal auf Rendern klicken.
Und dann fallen 4 Bilder raus.
Und dann kann das schon mal sein, genau, dass du 15 Mal klicken musst, bis du dein Bild hast. Ne?
Na gut, gucken wir mal jetzt auf die Kosten, weil jetzt kommt nämlich die Bezahlseite dran. Sie haben dann $15 für 115 Credits.
Das kann ich nicht im Kopf
sehen. Das heißt, es sind 460 Bilder, die du für $15 machen kannst. Wenn man das jetzt mal, also lass uns mal weiterrechnen. Also 460 Bilder für $15. Und wenn man da noch die 15 gratis draufrechnet, dann kommt man auf 520 Bilder. Du kannst beliebig oft dann diese 15 aufstocken, wenn du möchtest. Ne? Das verfällt auch, glaube ich, nicht. Das heißt aber, du kriegst quasi, wenn du jetzt einmal im Monat diese 15 reinwirfst, kriegst du 520 Bilder. Und das rechnet sich dann runter auf $0.028, also 3 Cent für ein Bild.
Okay.
Jetzt musst du.
Aber es kommen ja immer zwangsweise 4. Also eigentlich kannst du nur die Klicks rechnen.
Naja, und wenn du das jetzt mal 4 rechnest, dann bist du halt bei 0, ich kann nicht Kopf rechnen, 0,028 mal 4, das ist ungefähr, das sind 11 Cent ungefähr.
Also 11 Cent pro Klick.
Und jetzt rechne ich mal, dass ich, sagen wir mal, 2, 3 solche Klicks brauche, bis ich dann 4, 8, 12 Bilder gemacht habe, bis dann eins kommt, wo ich sage, oh ja, das ist gut oder das erfüllt den Zweck, den es erfüllen soll. Das heißt, du bist für ein gebrauchsfertiges Bild, und die darfst du jetzt übrigens auch komplett kommerziell verwenden. Also das ist diese Einschränkung, dass die Bilder Dali gehören, ist gefallen. Auch deshalb, weil ich glaube, irgendjemand das mal rechtlich dargelegt hat, dass das gar nicht geht. Das ist eine Computergeschichte. Da gibt es keine Ownership. Also jedenfalls, die Bilder sind quasi für jeden Zweck jetzt frei. Du kannst nicht jedes Bild machen damit. Du kannst immer noch keine Nackedeis machen und so Zeug, aber
G-rated.
Genau, oder irgendwelche Gewaltsachen und so weiter. Aber das heißt, du legst pro Bild 30 Cent hin oder so. Zumindest wenn du einigermaßen Prompts bauen kannst. Wenn du richtig gut bist, brauchst du wahrscheinlich weniger. Heißt aber auch, wenn du, ich sag mal, so lange rumiterieren möchtest, bis das Bild ganz perfekt ist und alle 520 Credits aufbrauchst dafür, dann hat dich das $15 gekostet. Mhm. Auch das ist für ein Bild, was also exakt das trifft, was du willst, eigentlich nicht viel.
Die Preise liegen damit also ungefähr zwischen den Preisen eines Ausdruckes mit einem Canon-Selfie-Drucker. Das sind so irgendwie 35 Cent oder so das Bild. Und dem Ausdruck auf einem großen Feinart-Papier zu Hause, wenn du teures Papier hast und viel Tinte brauchst.
Ja, aber
jetzt ist die Frage, welche Auflösung haben sie denn? Weiterhin 1024?
Weiterhin 1024. Die kannst du natürlich dann noch abresen lassen irgendwo, um ja, was ein bisschen mehr rauszukitzeln.
Ja.
Mal 4 kriegst du hin, damit, ohne dass das irgendwie groß sichtbar wird. Aber ich glaube, du darfst das nicht vergleichen mit Ausdrucken, sondern es geht ja eher darum, es zu vergleichen mit, ich heure jemanden an oder kaufe von jemandem ein Stockbild. Das spricht, also da muss ein Mensch irgendwie was tun und oder hat was getan. Und da, ich weiß nicht, wie die Preise sind für so Microstocks und solche Geschichten. Die werden wahrscheinlich teilweise im ähnlichen Bereich liegen, ne? Ja. Von bis natürlich. Und ich denke, das kann schon ganz gut mithalten. Noch nicht in der Auflösung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das dann irgendwann halt noch ein höherer Pricing-Tier wird. Weil so würde ich es machen. Sag, okay, ihr wollt mehr Auflösung, dann müsst ihr auch mehr zahlen, kostet ja mehr Rechenkapazität.
Genau.
Und die haben ja Millionen reingesteckt in die ganzen, in die Entwicklung und in die Hardware und was weiß ich alles. Das muss natürlich jetzt auch wieder zurückkommen.
Mhm.
Aber also das ist, aus meiner Sicht ist das erstmal nicht wirklich teuer. Das ist günstiger, als ich gedacht habe. Da gab es zwar in den Kreisen der DALI-Nutzer und Nutzerinnen gab es viel Gegrummel, weil davor hattest du 50 am Tag und jetzt kriegst du noch 15 im Monat so ungefähr. Also den Leuten wird halt auch was genommen und für viele ist das tatsächlich auch schon so ein bisschen, naja, ich würde nicht sagen Sucht, aber so schon so dieses, das macht so Spaß, da Zeug rauszulassen, das will man wieder und wieder und wieder tun.
Klar.
Und ja, also ich habe jetzt, ich habe ja jetzt vor ein paar Wochen habe ich Tips from the Top Floor wieder auferstehen lassen. Der war ja eine Weile in Pause. Und ich habe jetzt seit ein paar Wochen einfach jedes Titelbild nur noch mit DALI gemacht. Einfach mal als Experiment. Schauen wir mal.
Witzig. Na gut.
Tja.
Ja, haben wir jetzt Preise. Ist überschaubar tatsächlich.
Finde ich auch. Finde ich auch. Anderes News-Item, was aus der Fotowelt kam, hat sich bei mir auch mehrfach durch die Timeline geschlängelt.
Danke für die Information tatsächlich. Uwe war schneller als Canon selbst. Ich kriege ja auch ein Newsletter von Canon, also als registrierter Kunde der Canon R6. Da bekomme ich dann E-Mails für Firmware-Updates, aber Uwe war schneller. Es gibt Firmware-Updates für die Canon R3, für die R5 und für die R6. Und bei der R3 hat sich eine ganze Menge getan. Also wenn ihr stolze BesitzerInnen seid einer Canon R3, dann könnt ihr euch freuen. Ihr könnt jetzt zum
Beispiel... Also R3 ist das Flagship-Modell.
Das Flagship, Rose, ne? Ja. Also ja. Das muss echt eine geile Kamera sein. Ich würde mit der auch gerne mal irgendwie spazieren gehen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, ja diese Highspeed, also die Serienbilder zu machen. Und da kann man jetzt bei der R3 dann einstellen, wie schnell die Serie denn sein soll. Das ist ja auch etwas, was ich durchaus vermisse. Weil manchmal möchte man schon schnelle Bildserien haben, aber nicht unbedingt gleich 20 Bilder die Sekunde. Und da kann man jetzt einstellen, einen Wert zwischen 2 und 50 Bildern am Stück. Also wie viele Bilder willst du am Stück machen, wenn du eine Serie machst, zwischen 2 und 50 Stück. Und zwar bei einer Geschwindigkeit von 30 bis 195 Bildern pro Sekunde. Also letzteres mit Sicherheit dann ohne Shutter. Aber
195
in voller Auflösung. Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall nur für eine Viertelsekunde, weil dann ist der Buffer voll. Aber, ja, ich meine, hallo, denk mal an diese Seifenblasenkiste bei den Klostergeistern. Das wäre eigentlich optimal dafür.
195 in der Viertelsekunde, das wären dann also quasi 780 Hertz. Also der Brummton, den man da hören würde, wenn es bei dem Bild ein Geräusch machen würde, wären 780 Hertz.
Ja, nicht schlecht. Das ist schon geil. Ja, und High Frame Rate bei Video, Full HD, da kannst du jetzt eben auch die 200 Bilder die Sekunde wählen oder die 230.
Er will einen Shutter-Button, der bei mehr Drücken schneller wird. Bei stärkerem Drücken wird ja. Die Serienbildrate schneller. Ich kenne das aus der Musik. Das sind diese Velocity, diese Tasten bei den Master Keyboards, die dann halt anschlagsdynamisch sind. Mhm. Also ich weiß nicht, wie sinnvoll das bei der Fotografie, weil du brauchst ja einen Druckpunkt irgendwie, sonst.
Ja, du könntest mit einer Default-Geschwindigkeit anfangen, weiß ich nicht, mit 5 Bildern die Sekunde oder so. Wenn du stärker drückst, wird es schneller. Könnte man ja machen.
Da müsste also so ein haptisches Force-Feedback ranmachen. So wie bei den Trackpads, wie bei den Touchpads von Apple. Die bewegen sich auch nicht mehr physisch und dann wird nur so ein haptisches Klick gemacht und dann spürst du plötzlich, wie der Knopf sich bewegt.
Muss man mal mit Canon ausdiskutieren.
Müsste Canon mal mit Apple reden.
Des Weiteren gibt es jetzt ein Compositing in der Kamera, also ein tiefen Compositing. Wenn du ein Focus-Bracketing gemacht hast, hatten wir auch bei den Klostergeistern, da wurde ja gezeigt, wie ein Focus-Bracketing funktioniert. Und jetzt kann offensichtlich die Kamera das auch schon zu einem fertigen Bild zusammenbauen. Das Ganze jetzt auch mit Blitzlicht. Zeitrafferaufnahmen lassen sich einstellen. Ich vermute, damit ist gemeint, dass ein fertiger Film hinten rausfällt. Also auch da prozessieren in der Kamera. Und dann gibt es ein Feature, da weiß ich nicht genau, wie das funktioniert, und zwar ein Cloud Raw Processing. Also die Raw-Dateien in der Cloud bearbeiten lassen. Dafür ist ein Abo erforderlich von der Canon oder vom Canon Imaging App Service. Das ist ab dem 25.07.2022 verfügbar, also seit gestern, wo wir das hier aufnehmen. Ich habe keine Ahnung, was das kostet. Ich habe da noch nicht nachgucken können, weil zum Zeitpunkt, wo die News kamen, da gab es das noch nicht. Und was man jetzt genau in der Kamera da dann einstellt und was da jetzt an RAW bearbeitet wird in der Cloud, keine Ahnung, weiß ich nicht. Müssen wir nachreichen. Wenn ihr da schon mal was ausprobiert habt, lasst mich das bitte wissen. Finde ich ganz spannend, was da vielleicht gehen könnte. Außerdem noch viele, viele andere Sachen, aber da guckt mal lieber auf den Link. Das ist langweilig, wenn ich das jetzt hier alles vorlese. Aber da hat sich echt eine Menge getan. Bei der R5 und bei der R6 gibt es auch eine neue Firmware. Das ist jetzt die Version 1.6.0. Bei der R3 war es die 1.2.0. R5, R6, also die 1.6.0. Da gibt es jetzt einen Menüpunkt in der Kamera, wo du sagen kannst, dass bei Videoaufnahmen die Kamera heißer werden darf, bevor sie sich abschaltet. Also quasi dieses Not aus nach hinten verzögern und dabei in Kauf nehmen, dass die Kamera einfach wärmer wird. Das wird sicherlich einige freuen, die hochauflösend oder mit schneller Bildrate länger Video machen wollen, wenn es wärmer draußen ist. Dann gibt es wohl jetzt eine Möglichkeit, mehrere HIVE-Dateien nach JPEG zu konvertieren. Ich vermute, dass damit Multiselect gemeint ist. Und der digitale Bildstabilisator bei Filmaufnahmen soll verbessert worden sein, wenn man halt Selfies macht oder eben beim Laufen filmt mit einem Weitwinkel. Da haben sie offenbar etwas angepasst. Und minor Issues, also kleinere Fehler, wurden behoben.
Ja, tja. Das ist eigentlich quasi bei jedem Firmware-Update irgendwo sind kleine Fehler, die behoben werden.
Genau. Klingt insgesamt sehr spannend. Wie gesagt, bei der R3 sicherlich der größte Schub. Ja. Ich habe es übrigens noch nicht eingespielt. Könnte ich mal machen. Habe jetzt gerade kein Shooting. Könnte ich mal machen.
Auf deine R3.
Auf meine R3, ja, ganz genau. Ich bestelle jetzt noch eine R3. Pff, kostet ja nichts. Ja. Außerdem hat der Holger uns eine News geschickt. Und zwar geht es um Godox. Godox hat ein neues Blitzlicht vorgestellt. Und zwar ein Aufsteckblitzlicht im Retro-Look.
Ich krieg von der Webseite gerade ein Access Denied Firewall, Web-Firewall-Dingens. Ich muss das mal suchen. Wie heißt das Ding?
Wenn du nach Godox Retro Look suchst, dann findest du den. Wie der jetzt original heißt, kann ich dir nicht sagen. Der heißt Godox Lux Senior Retro Camera Flash. Also Godox Lux Senior. Das Lux. Ist jedenfalls, da ist kannst du mal suchen, ich erzähle mal, das Hab ist ihn. Ein aufrecht stehender Blitz, also so wie eben ein Aufsteckblitz eben aufrecht steht auf der Kamera. Aber er hat keinen nach vorne gerichteten Reflektor, der sich dann nach oben und nach unten kippen lässt, sondern das ist einfach nur das Gehäuse. Also stellt euch den oberen Reflektor einfach mal weg vor. So, da habt ihr einfach nur ein aufrecht stehendes Gehäuse. Das ist dann auch nicht rechteckig, sondern das ist so ein bisschen bauchig oval. Also das ist halt so dieser Retro-Nierentisch-Style oder so, keine Ahnung. Und der Witz an dem Ding ist jetzt, dass der sich vorne auf der ja nahezu kompletten Höhe aufklappen lässt. Dann klappt halt die Klappe von unten nach oben. Und dann ist da erstmal so eine Bärbalb, also wie sagt man, eine nackte Birne.
Nackte Birne.
Eine nackte Birne. Oh, du nackte Birne, du. Die liegt dann da so drinne in diesem Blitz, beziehungsweise steckt. Ja, und da kann man jetzt einen runden Reflektor aufklappen. Das ist so wie so ein, ja, wie so ein kleiner Beauty-Tisch oder so. Ja, ein Beauty-Tisch ist es nicht, weil es nach vorne mal noch offen ist. Es ist einfach ein Reflektor. Aber eben rund. Und das sieht sehr witzig aus. Also tatsächlich sehr retro. Hat natürlich auch, also der einzige Vorteil, den ich da sehe, ist halt der Look. Das sieht halt irgendwie, es sieht halt so ein bisschen nach Steampunk aus. Die Haken dabei sind, das Ganze hat eine fixe Bildabdeckung von 28 mm. Also wenn der Blitz auf der Kamera steckt und man mit 28 mm oder weniger oder mehr Brennweite fotografiert, also ab 28 mm aufwärts, ist der Bildbereich ausgeleuchtet. Aber wenn ihr jetzt mit 50, 80 oder 100 mm fotografiert, dann wird das Licht nicht gebündelt. Das heißt, da habt ihr dann in der Entfernung entsprechend weniger Licht, weil eben viel zu den Seiten gestreut wird. Interessant finde ich aber auch die Bedienung auf der Rückseite. Da ist nämlich auch so retroartig so ein Einstellring, wie das früher bei den alten Blitzen war. Könnte jetzt... Ne, liegt da hinten in der Tasche. Ich habe noch so ein altes Ding. Da ist dann ein Drehrad dran, wo man dann eben die Leistung einstellen kann. Das geht von voller Leistung bis eine 64. Leistung. Beziehungsweise, wenn man eben dann mit Kameraeinstellung arbeitet, stellt man da dann eben ein, wie viel ISO man an der Kamera eingestellt hat und welche Blende. Und dann regelt der halt entsprechend die Leistung. Ja, ein weiterer Haken oder Vorteil, das liegt im Auge des Betrachters. Das Ganze läuft mit einem eingebauten Akku, sind also keine Wechselbatterien, die man da reinstecken kann. Damit soll der Blitz bei voller Leistung 150 Auslösungen schaffen. Das finde ich jetzt nicht zu wenig, weil in der Regel arbeitet man eher mit weniger Bildern und das sollte dann so für so ein normales Shooting durchaus ausreichen. Aber wenn eben nicht, dann könnt ihr nicht einfach neue Batterien nachschieben, sondern könnt den Akku wahrscheinlich in einem Ladegerät aufladen. Das weiß ich nicht, ob der rausnehmbar ist. Auf jeden Fall steht geschrieben, dass er über USB-C aufladbar ist. Das Ganze kostet dann $120, ist jetzt also auch nicht super teuer und soll ab September 2022 verfügbar sein. Ja, ist jetzt kein super heller, kein super starker Blitz oder sowas. Wie gesagt, kommt mit den Nachteilen wie beschrieben. Ich finde ihn optisch ganz witzig, da ich aber in der Regel nicht von der Kamera aus blitze, sondern immer vom Stativ oder eben in der Hand gehalten, entfernt vom Blickwinkel der Kamera, ist das für mich wahrscheinlich eher nichts. Das wird dann eher unhandlich.
Also da ich muss mich mal zu dem Ding äußern. Das ist natürlich hier die Retro-Schiene in allen Ehren, aber wie du schon gesagt hast, ist eigentlich nicht so sinnvoll, den Blitz so zu gestalten mit der nackten Birne und dann dem Reflektor. Es ist übrigens ein Design, was es schon seit langem gibt. Hier ist dann zum Beispiel aus Japan ein Optina Blitz, der genau daran das tut.
Ne? Wird das angelehnt sein, deswegen ja Retro.
Mit Sicherheit, ne? Das ist also tatsächlich hier auch so ein aufdrehbarer Reflektor. Hier halt wirklich ein Blitz, wo man Blitzbirnen noch reingetan hat.
Also aber der Reflektor an sich ist mit Sicherheit cool. Also wenn du schon von der Kamera blitzt, dann macht so ein rundes Catchlight natürlich mehr Sinn als, ja.
Macht es das? Ist das Ding denn so parabolisch, dass das tatsächlich so ankommt? Weil das ist das große Problem bei solchen Reflektoren, dass sie das Licht irgendwo hinstreuen, wenn sie nicht exakt genau berechnet sind. Und du willst ja eigentlich eine große Fläche, richtig?
Richtig.
Also, kriegst du die damit hin? Nein,
kriegst du nicht. Dazu müsste ich ihn hier mal an die Wand blitzen.
Das Einzige, was ihm zugute zu halten ist, dass diese Fläche offenbar in dem Bild matt ist. Ne? Das ist also ein mattiertes Metall. Aber ansonsten, das ist cool, da gucken die Leute hin. Da kriegt man mit Sicherheit Porträts, allein weil man aussieht, als ob man ein Gerät hat, was 50 Jahre alt ist. Aber
ja,
ja. Also diese Baerbalb-Geschichte vorne raus, finde ich, bringt mir gar nichts.
Also ich könnte jetzt sagen, wenn du jetzt so eine Retro-Style-Kamera hast, also so eine Nikon DF oder halt hier auch eine Olympus OM, ihr wisst, was ich meine, 1, OMD, EM1, solche
Kai hat es raus. Kai hat es raus. Das ist für die Hipster und ihre Analogkameras. Benutzen tun die das dann eh nicht.
Ja, ich würde das auch auf den Digitalkameras durchaus sehen. Also es gibt durchaus ja Leute, die auf den Blitz auf der Kamera haben. Und ich sage auch nicht, dass das sinnlos ist. Das hat durchaus schon auch eine Berechtigung, das zu tun. In bestimmten Anwendungsgebieten ist das besser, als überhaupt gar keinen Blitz zu haben. Und damit kann man durchaus anständige Fotos machen. Also jetzt nicht falsch verstehen. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich jetzt tatsächlich mich so als 1800 und Fotograf irgendwie anziehe, weißt du, so mit Hosenträgern und Hütchen und zum Ranchfest irgendwie gehe mit einer alten Kamera, dann würde ich wahrscheinlich diesen Blitz oben drauf machen, weil es einfach stilechter ist, als irgendwie da mit moderner Ausrüstung rumzulaufen. Ja, und $120, mein Gott, wir reden jetzt ja nicht über einen $400 Blitz oder sowas. Ich glaube, das ist ein Gag, den kann man mal machen. Und wie viel der dann taugt, das werden wir in den Reviews sehen, wenn er dann im September da ist.
Gut, kommen wir zum nächsten News-Item. Und zwar geht es um Drobo. Du erinnerst dich?
Natürlich, Drobo, hatte ich mal, viele Jahre.
Ja, ich auch, bis es dann...
Ja, bei dir hat es ja dann versagt. Und
ja, nicht nur bei mir. Also folgendes, Drobo hat gerade Chapter 11 Bankruptcy gefeilt in den USA. Das ist, glaube ich, so entsprechend unserer Insolvenz. Mhm. Und denen geht's nicht gut. Und ich denke, das hat eigentlich natürlich schade. Auch was mit dazu zu tun, warum. Ist eigentlich schade, weil das war ja damals vom Konzept her tatsächlich dieses Set it and forget it. Ja. Leider hatte dann bei mir Daten verloren, aber da war ich nicht der Einzige. Wir erinnern uns dann an Mitte 2000 bis 2005 rum oder so, war dann das Problem, dass diverse Leute von Drobo von der Qualität dann doch sehr abgeturnt waren. Da gab es den Trey Radcliffe. Genau, 2011, Trey Radcliffe sagt, I no longer use my Drobos, hat aufgehört. Scott Kelby hat dann ein öffentliches Schreiben, Post irgendwo gepostet, I'm done with Drobo. Und so sind dann diverse Menschen hinter der Kamera von Drobo abgekommen, weil es halt irgendwo Probleme gab. Und Datenverlust ist nun mal bei so einem Gerät das Schlimmste, was dir passieren kann.
Weil das ist ja genau das, was es verhindern soll.
Genau. Dann ist Drobo 2015 mit der Firma Connected Data gemerged und dann hat aber 2 Jahre später Connected Data gesagt, nö, wollen wir nicht mehr und haben dann Drobo wieder alleine gelassen sozusagen. Und dann gab es 2018 nochmal einen Artikel, der dann auch irgendwie wieder so ein Negativartikel auf Petapixel, der wohl auch nochmal Auswirkungen gehabt hat. Auf jeden Fall wurde Drobo dann an Storecentric verkauft, auch eine Storage-Firma irgendwie. Mhm. Die haben dann aber irgendwie das Ganze quasi so ein bisschen offenbar einschlafen lassen. Also Drobo ist jetzt offiziell in Insolvenz und mal schauen, ob das nochmal kommt oder ob sie es schaffen gegen die großen Konkurrenten. Es gibt heute mehr Cloud-Sachen, das ist ein Problem. Ganz viele Menschen haben keine Daten mehr zu Hause, sondern die haben das irgendwo auf Google oder Apple oder sonst was.
Ja, Amazon, liegen, Wasabi, wie sie alle
heißen. Amazon und so weiter. Ne? Das ist und die Cloud ist ja so essentiell für viele Sachen. Wenn du heute Adobe-Software verwendest, dann ist deine Cloud drin. Das Ding hängt an der Cloud. Du kannst es zwar in der Regel offline verwenden, aber ohne die Cloud dahinter. Womit habe ich jetzt gespielt? Ich habe es gespielt mit auf dem iPhone mit Adobe Premiere Rush, ein kleiner Videoeditor von denen. Und hab so hier Sign in with Apple gemacht. Also weil ich gedacht habe, ich versuche das mal ganz einfach zu tun. Und dann generieren die für dich quasi so einen User-Account auf Knopfdruck. Und dann hast du deine, wie viel sind es, 20 Gigabyte oder so? Und dann hast du einfach einen Account und fertig. Und kannst das Ding zumindest ohne Advanced Features einfach so benutzen. Also die Cloud ist essentiell für das Zeug. Da wird eine ganze Menge Zeug zwischengespeichert und so. Oder drüber transferiert. Also insofern, die zu Hause hat unterm Schreibtisch, haben nur noch so Leute wie wir irgendwie ihre NAS stehen. Die Nerds.
Na klar.
Und ich bin sehr froh, dass ich das habe, weil...
Ja, aber es ist schon ein Ding, ne? Zunehmend auch mit den größeren Daten, vor allem Daten, wo du nicht regelmäßig ran musst, sondern die wirklich nur ein Backup sind, die kannst du dann auch, also man muss sich mal durchrechnen, was es kostet, den Aufwand zu Hause zu betreiben, wenn du entsprechend viele Platten brauchst, die du regelmäßig tauschen musst, wenn du das NAS brauchst, was du regelmäßig tauschen musst, weil auch das verschleißt natürlich und warten musst und Software-Updates einspielen musst und so weiter und so fort. Versus irgendwie eine Gebühr für eine Cloud bezahlen und online sichern. Immer eine schnelle Internetleitung natürlich vorausgesetzt. Und im Fall eines wirklichen Datenverlustes dann eben in Kauf zu nehmen, dass du jetzt nicht einfach nur in dein Netzwerk gehst und suchst und zurückkopierst, sondern dass es etwas langsamer über die Cloud zurückgespielt wird. Das muss man sich schon rechnen. Bei Drobo finde ich es halt schade, weil das waren halt so mit die ersten, die ich wahrgenommen habe, mit so einem wirklich ganz, ganz einfachen System, wo du verschiedenste Festplatten zusammenmixen kannst, was halt toll war, wenn du sagen willst das System aufbohren, du brauchst mehr Platz, dann hast du stückchenweise Platten tauschen können, du hast alte Platten weiterverwenden können. Das war schon toll, so ganz ohne Oberfläche, einfach nur reinstecken und nutzen. Ja, schade. Aber ja, war bei mir halt dann die Anschlüsse kaputt, bei dir war der Datenverlust und ich habe dann halt, nachdem ich das von dir gehört habe, hier gewechselt auf ein anderes System, bevor ich einen Datenverlust bekommen habe. Ne?
Tja.
Da hatte ich dann keine Lust drauf. Schade.
Nun gut, kommen wir mal zum ersten Thema.
Oh ja.
Aura-Fotografie.
Es könnte unter Thema und es könnte unter Rant laufen. Also
ja, mal schauen, wie viel Rant das wird. Also ja. Was ist passiert? Vor einigen Tagen hat der Ike hier aus unserer Community ich habe ihn dann angehauen, wo das herkam. Er hat dann den Link gepostet zu einem Artikel, der auf dem Blog von Adobe über Aura-Fotografie lief. Kommen wir gleich dazu, was das sein soll. Ne? Kommen wir gleich dazu, was das bedeutet. Der Kai hat das dann von Ike aufgegriffen und hat das dann nochmal etwas zugespitzt in der Formulierung, was passiert hier? Ich habe dann Ike nochmal kurz angehauen und er sagte, ja, er hat eine Folge zur Aura-Fotografie im Fotomenschen-Podcast von Dirk Prims gehört. Da geht es nämlich um die Kirlian-Fotografie und das ist ein spannendes Thema, gebe ich zu. Da geht es um elektrische Felder, die man tatsächlich mit Fotopapier quasi sichtbar machen kann. Also da werden mit hohen Spannungen werden irgendwie Blätter von Bäumen quasi versehen und dann kann man im Dunkeln, sieht man dann so Blitze an den Rändern und solche Geschichten. Also Kirlian-Fotografie ist ein Ding, das ist auch physikalisch so, es funktioniert. Es gibt es und dann wird das aber natürlich sehr schnell ins Esoterische gepackt, weil wenn dann die Blätter irgendwie sterben, also ich mache hier Luftkommata, also wenn die quasi austrocknen, dann sieht man weniger von den Blitzen und dann ist das der Beweis, dass die Lebensenergie und dass diese Blitze die Lebensenergie waren und so weiter. Also es ist eine sehr, sehr verschwurbelte, sehr, sehr komische, esoterische Geschichte, die dann da so dran gedockt wird. Und das ist auch dieser Podcast von Fotomenschen-Podcast, wird es aber genauso auch zerlegt, also Vorsicht Schwurbel. Und der Ike hat sich den angehört und sagte, dann habe ich halt mal das gemacht, was alle machen, gegoogelt. Und der Adobe-Link stand ziemlich weit oben und der Titel, und dass es von Adobe kam, da ging so mein inneres WTF an. Naja, und dann habe ich mal draufgeklickt. Ich lese mal so ganz kurz so ein paar kleine Zitate aus diesem Artikel bei Adobe vor, der da übrigens wohl auf Deutsch und auf Englisch irgendwo stand. Da wird dann also ein bisschen erzählt über Aura-Fotografie und dann Zitat, die Aura-Cam 3000 verwendet einen von Coggins und seinem Team von Hellsichtigen entwickelten Algorithmus, der elektrische Energie in leuchtende Farben transformierte. Heute arbeiten viele Aura-Fotografen mit dem von Coggins entwickelten Nachfolgemodell der AuraCam 6000. Ja. Und ein weiteres Zitat: Ich beginne meine Sitzungen gern mit einer kurzen gemeinsamen Meditation. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass die Aura umso kräftiger wird, je entspannter die porträtierte Person ist, erläuterte Watts, also mit dem ist dieses Interview da. Anschließend legt das Modell die Hände auf die Handsensoren, die die elektrische Entladung aufzeichnen. Beim Berühren der Handplatten werden verschiedene Informationen erfasst. Man spricht dabei auch von der Messung des Meridians. So Watts. Dieses Biofeedback wird dann in die Kamera eingespeist. Wir sind also relativ schnell klar bei dem Artikel, dass das, ja,
also dass die Frage das hochgradiger ist halt Schwurbel eher, ist.
Ja, also ich habe auch gefragt, ich habe dann Adobe genau. auch angeschrieben, habe gefragt, ob wir jetzt schon April haben oder hat auch schon den Verdacht, ob Adobe da getrollt wird. Ja, wir, also das war übrigens am 20.06., also vor 6 Tagen war das. Das hat dann, wie gesagt, der Kai relativ schnell auf Twitter getragen, dann hat die Moni das gesehen, hat es an mich getragen und ich sagte, Moment, da musst du mal reingucken. Dann ist relativ schnell tatsächlich der Artikel von Adobe entfernt worden. Also das Feedback, was sie bekommen haben, auch von der GWUP, also von der Skeptikerorganisation, hat dann doch, glaube ich, relativ schnell gefruchtet. Und ich kann es nur vermuten, ich denke mal, dass Adobe an der Stelle was durchgerutscht ist. Solche Artikel, die lässt du teilweise schreiben, da sind dann vielleicht auch Leute dran, die sich vielleicht die nicht so tief im Thema stecken oder sowas. So ein Blog will ja gefüttert werden mit Dingen. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass denen das irgendwie durchgerutscht ist. Anders kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Sind hoffen, auch hübsche, bunte Bilder, die da rauskommen.
Ja, ja. Weißt du? Und das klingt ja, das ist ja wie bei all und diesen Schwurbeldingern, das klingt ja auch immer alles total wichtig. Und das sind ja auch teure Equipments und das sind ja auch hellsichtige und so, weißt du?
Ja, also wie gesagt, das ist, also natürlich ist uns allen klar, das ist kompletter Schwurbel, vielen anderen nicht. Also ich sag mal, Adobe hat das Richtige gemacht und hat das Ding schnell runtergenommen, da kam dann ein 404. Ich hätte mir gewünscht, dass dann auch relativ schnell irgendwie noch ein Statement kommt, so nach dem Motto, wer auf den Link klickt, kriegt dann von Adobe eine Positionierung.
Ne? Das wäre nochmal schön gewesen, ja.
Wäre aus meiner Sicht, wäre das sogar notwendig gewesen, weil, aber ich sag mal, Adobe, ich will ja gar nicht so sehr über Adobe ranten, sondern einfach vielleicht nochmal über das Thema so ein bisschen, also weil um das Thema Esoterik dann doch nochmal kurz zu thematisieren, habe ich mir nämlich dann den Alexander Waschkau eingeladen, der ist bekannt aus Funkfernsehen und aus Huxilla.
Da hatten wir ja beide die gleiche Idee. Ich hatte dich auch noch angetextet, er hat gesagt, das müssen wir machen, aber da brauchen wir mal jemanden, der sich in der Thematik besser auskennt als wir.
Genau, also da geht es jetzt, und da ging es dann eher so um das, wie ist denn das, wieso funktioniert denn sowas, weil da sind ja offenbar genügend Leute auch bei Adobe, die da kein Problem mit sehen. Und ja, wie gesagt, er und seine Frau Alexa, die machen den Podcast Hoaxilla, in dem geht es um Urban Legends, um Skeptizismus, um solche Dinge, und dazu gehört natürlich dann, in den Themenkomplex gehört auch das Phänomen der Aura-Fotografie, die in diesem Fall weit über diesen Kirlian-Zeug rausgeht. Die haben eine Episode gemacht vor 10 Jahren tatsächlich, ziemlich genau, also plus minus 5 Tage oder so. Die Episode 93, in der haben sie in Hoaxilla das schon mal thematisiert. Und dann habe ich ihn gefragt, also Kirlian-Fotografie gibt es tatsächlich, Hochspannung erzeugter Entladungen, die dann wieder Fotopapier belichten.
Das ist auch völlig okay.
Es ist ein existierender, realer, physikalischer Vorgang. Und im Artikel wird das dann aber eben sehr munter mit Dingen aus der Esoterik vermischt. Da werden dann Meridiane gemessen und Biofeedback in die Kamera eingespeist. Und dann wollte ich von Alexander wissen, ob denn diese Vermischung zwischen realen Dingen und Esoterik, ob das Methode ist?
Das ist auf jeden Fall Methode und es macht sich ja immer gut, wenn du Menschen etwas parawissenschaftliches, paramedizinisches verkaufen möchtest, macht es sich ja immer gut, dass man bei der ersten Google-Recherche dazu was findet. Und wenn man dazu was findet, was in Wikipedia einen Eintrag hat und was so kompliziert dann beschrieben ist, dass ich selber nicht mehr verstehe, dann könnte der Gedanke in den Köpfen von Leuten auftreten, naja, da wird schon irgendwas dran sein. Das hat sich ja keiner ausgedacht. Und das ist tatsächlich ein echtes Problem, dass es diesen Kern Wahrheit gibt. Und dann glauben die Leute eben diese unwissenschaftlichen Dinge.
Ja, und dann waren dann noch so ein paar Sachen in dem Artikel, nämlich nochmal, da waren nochmal zwei Abstraktionsebenen eingezogen. Zum einen soll in dieser Aura-Cam soll quasi eine Software aus den Bildern dann Farbwolken erzeugen. Also da ist noch nicht mal direkt, da ist irgendein Algorithmus, der irgendwas tut. Das ist die erste Abstraktionsebene. Und dann muss das fertige Bild noch vom Aura-Fotografen interpretiert werden. Und das sehe ich so ein bisschen als verschleierungstaktisch und habe dann Alexander gefragt, ob das typisch ist.
Ich weiß es gar nicht. Also je komplizierter ein Verfahren ist, desto wichtiger ist es. Und natürlich bei jedem Verfahren brauchst du einen Fachmann, der dir die Werte interpretiert. Also seien wir mal ehrlich, ein Blutbild als interessierter Laie, so die sagen wir mal, 5, 6 Sachen kennt man und dann irgendwann denkt man, was ist das denn für ein Wert? Und dann gibt es einen Experten, nämlich den Arzt, den Mediziner, die Ärztin, die einem das erklären. Hier passiert genau das Gleiche, aber du hast gerade schon gesagt, so am Ende, das, was heute als Aura-Fotografie verkauft wird, hat ja gar nicht mehr so viel mit der Kilian-Fotografie zu tun. Und wir wissen auch gar nicht, wie diese Bilder entstehen. Ich habe ja eher den Verdacht, dass es irgendwie so ein Zufallsgenerator ist, der irgendwelche Farben drüber legt. Und dann ist es halt so wie Kaffeesatz lesen, dass da jemand reinguckt. Und dann hat es eher was mit Cold Reading zum Beispiel zu tun, so ähnlich wie bei Hellsehern, die dann irgendwas interpretieren und wir Menschen neigen dann dazu, wenn wir hier glauben, dass das ein Experte ist, dann gehen wir erstmal mit dieser Interpretation mit und geben Hinweise. Wenn wir ganz doll nicken, dann weiß dieser Interpretator, guck mal hier, der hat wirklich was am Blutdruck. Und dann bist du halt schon das Opfer im Grunde genommen.
Tja, und der Zufallsgenerator, den halte ich sogar für relativ wahrscheinlich, nämlich wieder auf den Artikel zurück. Da steht sogar, dass kein Reading gleich ist wie das andere, dass du selbst die gleiche Person nach 5 Minuten nochmal messen kannst und kommt was ganz anderes raus.
Natürlich. Ist ja auch in einer anderen Stimmung dann.
Ja. Das ist das Problem, was wir dabei haben, das ist eben beim Blutbild anders. Also die Idee ist ja hier, dass du bei der Aurofotografie Gesundheitszustände ablesen kannst. Und tatsächlich hat es ja Untersuchungsreihen dazu gegeben, tatsächlich wissenschaftlicher Natur. Man hat ja, also man in der Wissenschaft, wenn man etwas ablehnt und sagt, das ist eben nicht evidenzbasiert, nicht mit Studien untermauert, dann macht man diese Studien. Und das hat man mit dieser Kilian-Fotografie oder auch Aura-Fotografie gemacht. Man hat also die gleichen Personen oft fotografiert und hat dann diese Bilder miteinander verglichen. Das Problem war, dass diese Bilder wirklich zufällig waren, man konnte nichts ableiten. Und wenn wir nochmal aufs Blutbild zurückgehen, wenn jemand hohen Blutdruck hat und du misst an 10 drauf aufeinander tollen Tagen, also Blutdruck ist jetzt nicht Blutbild, sagen wir, jemand hat Zucker und Diabetes und du machst an 10 aufeinanderfolgenden Tagen ein Blutbild, ist sehr gut zu erwarten, dass da der Zuckerwert erhöht sein wird. Und das ist bei dieser Aura-Fotografie nicht der Fall. Wenn man sagen würde, da sind die Grüntöne mehr im rechten oberen Quadranten bei Diabetes und du machst an 10 Tagen 10 Fotos, dann ist das halt unter Umständen nicht immer rechts oben grün.
Tja, und es ist dann relativ offenbar, wenn man sich den Artikel durchliest, dass da einfach jemand seine Aura-Kameras verkaufen möchte, weil da wird exakt auf die Modellnummern und so weiter eingegangen. Und ich habe mich schon öfter gefragt, ob Menschen, die in der Esoterik-Szene solche Dinge verkaufen, egal ob das jetzt bunte Steine oder Orgon-Akkumulatoren oder sonst was ist, die Frage ist immer, glauben diese Menschen das, was sie erzählen, wirklich oder sind das eiskalte Betrüger? Das
eine Frage, die wir uns jetzt seit über 12 Jahren, so lange machen mit dem Podcast, den du erwähnt hast, schon stellen. Wir werden es nicht beantworten können. Ich glaube, du merkst, es gibt Menschen, die sind tatsächlich überzeugend, dass das stimmt, was sie tun. Da gibt es sicherlich ein paar davon, die sagen, ich kann das mit dieser Aura fotografieren. Ich helfe damit auch Menschen, die sind davon überzeugt. Es gibt aber genauso gut sicherlich Menschen, die sehr wohl wissen, dass es nicht wissenschaftlich basiert ist, und die es aus finanziellen Gründen machen. Ich mache mal, nehmen wir als Beispiel den Alex Jones aus den Vereinigten Staaten, der einen YouTube-Channel hatte oder jetzt eben einen Videokanal hat, in dem er Verschwörungserzählungen verbreitet, und zwar der übelsten Natur. Ich will das hier gar nicht alles zitieren. Und der hat angeschlossen immer an seine Sendung seinen eigenen Shop mit Nahrungsergänzungsmitteln, der Millionen Umsätze macht. Weil wenn man seine Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt, dann fällt man nicht mehr auf diese Verschwörungserzählungen rein, und damit macht er natürlich ein Geschäft. Das heißt, wir haben bei Verschwörungserzählungen, Fake News im Grunde genommen so drei große Motive. Das eine ist Propaganda, Politik tatsächlich. Wir erleben es gerade in der aktuellen europäischen Krise, die wir haben, dass da Fake News aus politischen Gründen verbreitet werden. Wir haben Fake News und Falschinformationen, die generell von Populisten benutzt werden, um Sand in demokratische Prozesse zu treiben. In Deutschland haben wir so eine schöne Partei, die immer gegen alles ist und alles hinterfragt, was alle anderen machen. Und zwar nicht in einer Art, wie wir das alle in der Demokratie tun, sondern die verfolgen damit einen Zweck, nämlich eine Destabilisierung. Und der dritte Aspekt sind tatsächlich Menschen, die verdienen wollen. Und wenn man schaut, also Energieberater, ich habe das kürzlich gesehen, es gibt einen Energieberater in, ich gender das jetzt mal, das Geschlecht wirklich offen, gender das mal so, da kannst du für 20.000 Euro für ein Wochenende dir eine Energiebegleitung buchen. Dann kommen die tatsächlich zu dir nach Hause und begleiten dich für 20.000 Euro und messen dann deine Energien und geben dir dann Tipps. Und das würden die ja nicht anbieten, wenn das keiner buchen würde.
Da ist aber dann die Aura-Lesung im Preis inbegriffen, oder?
Da gehe ich jetzt schwer davon aus. Wahrscheinlich machen die das auch mit den Händen dann. Die brauchen gar keine Kamera mehr, sondern die sind so sensibel eingeschwungen auf deine Aura, dass sie das so messen können.
Na gut, Alexander, ich danke dir für die Einsichten und schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne. Alles Gute euch. Tschüss.
Tja. Top. Sehr, sehr geil.
Also ich glaube, dass das Buch machen wir jetzt wieder zu. Leute, immer wachsam bleiben und bei solchen Sachen schon da. Und das gilt auch für Adobe. Gut, dass ihr schnell reagiert habt. Dafür einen Daumen hoch. Dass es durchgerutscht ist, sehr peinlich. Sollte, glaube ich, ich würde da, glaube ich, alle nochmal in eine Schulung schicken, in eine Anti-Schwurbel-Schulung schicken. Vielleicht zu Hoaxilla oder so. Ja, da gibt es ja genügend Möglichkeiten.
Und weil es halt mein Thema auch betrifft, es gibt genau diesen Schwurbel auch für Pferde. Da gibt es also Leute, die haben einen entsprechend ausgestatteten Pferdeanhänger mit verschiedenfarbigen LED-Lichtern oder auch Wärmelampen da drinne und mit Kameras und so weiter. Und da kannst du dein Pferd dann auf den Anhänger bringen oder in diesen Pferdeanhänger rein. Und dann kannst du halt eben auch ein Aura-Bild machen lassen und kannst das dann mit verschiedenen Farben bestrahlen lassen, um damit Krankheiten zu heilen oder Beschwerden zu lindern oder das allgemeine Wohlbefinden zu stärken und ähnliche Dinge. Bitte Leute, fallt da nicht drauf rein, gebt da kein Geld dafür aus. Wenn euer Pferd wirklich etwas hat, dann lasst da bitte den Arzt draufschauen. Bunte Folien und bunte Lichter bringen da wirklich nichts. Das ist nachgewiesen.
Und Zuckerkügelchen auch nicht. Also wer jetzt, wir werden das nicht verlinken, aber wer an den richtigen Stellen sucht, der Aura-Artikel ist noch in so verschiedenen Archiven zu finden. Super. Auch öffentlich.
Und an der Stelle unbedingt Hoaxilla-Podcast verlinken. Sehr hörenswert.
Natürlich. Hoaxilla-Podcast, immer wieder hörenswert. Und ich glaube, solche Sachen hören hilft auch, sich selber so ein bisschen zu verstehen, wie die Mechanismen funktionieren. Weil wenn man versteht, wie das funktioniert, dann ist man auch so ein bisschen, das ist wie eine Impfung, ne? Da wird man ein bisschen immuner dagegen, weil jeder kann mal auf was reinfallen.
Ja, natürlich.
Und die Methoden sind ja so, dass das dann tatsächlich glaubwürdig rüberkommt, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und da gehört halt, ich sag mal, ein bisschen Training dazu.
Als Jugendlicher habe ich auch denigen geglaubt oder zumindest zugehört.
Ich hatte früher, als Jugendlicher hatte ich das PM-Magazin. Da war auch reichlich Schwurbel drin.
Ich habe das gern bei den Ärzten gelesen.
Na gut, lass uns mal das Thema wechseln.
Es gibt ja, wo wir schon bei teuren Kameras sind, es gibt ja auch Kameras, mit denen man wirklich brillante technische Aufnahmen machen kann, die kein Geschwurbel sind. um mal einen Übergang zu schaffen.
Überleitungen. Nun ja, ich bin kürzlich über ein Video gestolpert, was ich sehr, sehr beeindruckend fand. Das ist jetzt leider ein bisschen ruckelig eher im Video, aber wir verlinken das mal. Das ist so eine Slow-Motion-Geschichte und da wirft jemand Dinge in Teller. Ne? Da haben wir also so eine Flüssigkeit drin. Die ist ein bisschen viskoser, also der hat ein bisschen mehr Viskosität als Wasser. Und da wirft er dann so Maschinenteile rein, so mit vielen symmetrischen Löchern und so weiter. Und da passieren einfach unglaublich geile Sachen, weil man kennt diese Tropfenbilder ja. Und als ich das gesehen habe, ne, so Slow-Mo-Guys kennt man und dann kennt man auch solche Videos und so Zeug. Und als ich das gesehen habe, da dachte ich zuerst so, ja, kenne ich schon. Und dann habe ich es angeguckt und dann bin ich völlig hypnotisiert davor gesessen, weil die Art, wie diese Viskosität damit umgeht und dann eben auch die Formen, die da reingeworfen werden, das ist schon ziemlich abgefahren, was da rauskommt. Das ist anders als die Sachen, die da so üblicherweise rausfallen. Was weiß ich, hier ist ein Sieb, was sich unten so eine Bohrmaschine drunter dreht und dann oben fällt dann irgendwie so eine weiße Flüssigkeit rein und das wird dann von dem Sieb halt in Hunderte bis Tausende so einzelne, das ist glaube ich so eine Wandfarbe oder sowas, so sieht das aus, dann irgendwie zerstäubt und es ist
abgefahren. Es gibt richtig, es sieht abgefahren. So fadenartig aus, wie so eine fadenartige Galaxie und so. Aber es ist wirklich interessant gemacht. Also zum Teil werden Sachen reingeworfen in Flüssigkeit, zum Teil jetzt hier zum Beispiel ein Wasserballon, der halt angeschnitten wird oben.
Und dann unten auf eine Nadel fällt und
unten das zweite auf eine Mal Nadel platzt fällt, und genau. Und also erst wird er quasi von oben beschleunigt, weil die Haut sich halt oben geöffnet hat und dann knallt er unten auf die Nadel. Und das einfach mit Ultra-High-Speed-Aufnahmen, das ist ja sehr
hypnotisch. Und das ist jetzt das Ding. Also ich hatte gerade schon die Slow-Mo-Guys erwähnt, die kennt man vielleicht von YouTube, die haben Zugriff auf diese Phantom Kameras, das sind also diese Kameras, für die ist 10.000 Bilder die Sekunde ein Witz. Die können schon 100.000, beziehungsweise jetzt mit reduzierter Auflösung kam jetzt mal ein Video raus, wo der das mal auf 1 Million Bilder pro Sekunde hochgepumpt hat. Für Sachen, die halt besonders schnell sind. Da hast dann keine Farbe mehr und hast auch nur noch wirklich eine geringe Auflösung, aber du kriegst es hin. Und wenn ich hier mein Phone aus der Tasche nehme, das kann 240 Frames, aber das ist immer noch zu wenig für solche Sachen. Aber so eine Phantom, die kann ich mir jetzt auch nicht unbedingt leisten. Ja, das sind glaube ich auch Phantoms, sind auch Kameras. Also ich glaube, wenn du auf die Webseite gehst und nach Preisen suchst, dann steht da auf Anfrage. Das sagt natürlich schon sehr viel. Und das sind Kameras, die mietet man mal für einen Tag oder so. Und jetzt gibt's aber dann doch relativ viele YouTuber und YouTuberinnen, die so wissenschaftliches Zeug machen oder halt auch mal wirklich irgendwie Highspeed von irgendwas brauchen. Oder was weiß ich, hier mit einer Hydraulikpresse Sachen zerbersten lassen und das dann mitfilmen wollen. Die Finnen sind da irgendwie, kommen da gerade so mehr in die Gedanken. Und die haben tatsächlich so vor ein paar Jahren relativ gutes Produkt in der Preislage bekommen, die weit unter diesen Phantoms liegt. Und das sind die Kronos-Kameras von Krone Technologies. Das ist eine Kamera, beziehungsweise mittlerweile sind es zwei Kameras, die tatsächlich in einem Bereich liegen. Also da reden wir immer noch von hier $6.000 für das HD-Modell. Ne? Also ist immer noch relativ teuer, aber
ja, das ist nicht,
ich würde mal sagen, so eine Phantom, die liegt halt im 50.000 oder höher Bereich.
Also $6.000, das sind ja durchaus Preise, die du jetzt so für so eine aktuelle Kleinbildkamera halt auch auf den Tisch legst. Also in gewissen, so eine R3. Ja,
für so Flagship-Modelle, ne? So
Flagship-Dinger auf jeden Fall. Ja.
Was mich damals interessant fand, war, dass der ich muss ja gerade mal raussuchen, dass der, wo ist es denn? dass der Mensch, der das gemacht hat, der David Kronstein heißt der, Kronstein, Kanadier, der hat das Ganze nach einer sehr erfolgreichen Kickstarter-Kampagne nämlich dann ins Leben gerufen. Und er hat das auch sehr, ja, ich sag mal, mit der Community zusammen entwickelt. Also guter Kommunikator, der hat sehr viel darüber gepostet und Zwischenergebnisse und hier, und das ist noch nicht fertig, aber ihr könnt schon mal hier probieren und ausprobieren, was weiß ich. Das Ganze ist so weitgehend Open Source und ja, hat die dann eben so nach 2016 quasi kommerzialisiert. Aber es ist immer noch günstig im Vergleich zu den anderen Sachen, die so auf dem Markt sind. Und diese Kameras können bis zu 38.000 Bilder pro Sekunde.
Das ist schon und das mal gar ist schon nicht schlecht. Spannend, ne?
Also da bin ich auch sehr, sehr...
Und das in Full HD also, oder was?
Nee, das nicht. Dann ist okay. Auch wieder leicht reduziert. Aber ich muss gerade mal gucken, ob man hier irgendwo Informationen bekommt. Irgendwo steht's. Es ist mit Sicherheit... ich mache da mal kurz diese eine Kamera hier auf. So, die Kronos 2.1 HD Highspeed Camera. 1000 Frames pro Sekunde. Und bis zu 24.000 Frames pro Sekunde bei etwas niedrigerer Auflösung. Aber 1000 Frames Full HD... Mhm. Und Vollfarbe. Ja. Und das ist tatsächlich für viele YouTuber, die das brauchen, ist das die Kamera der Wahl geworden. Weil es kam tatsächlich so aus dieser Community und das ist, ja, es hat sich so in bestimmten Bereichen durchgesetzt. Also wer mal viele Bilder pro Sekunde braucht und das in mehr als heutige Standardphones irgendwie hinbekommen, das wäre so eine der Möglichkeiten. Gibt es übrigens mit Nikon F oder Canon EF und C-Mount wahlweise. Also die neuen Mounts sind da noch nicht abgebildet. Mhm. Aber gut. Ja, also man muss sich das auch mal anschauen. Ne? Also hier, was du hier an Anschlüssen hast. Du hast hier ein BNC, einen LAN-Anschluss und diverse andere HDMIs und SATA und kannst also direkt irgendwie eine schnelle Platte ranhängen und so weiter. Also das Ding ist schon von einem Nerd für Nerds gemacht.
Hat er sich schon was dabei gedacht, auf jeden Fall. Ja, ist doch cool.
Oh ja.
Highspeed erschwinglich.
Highspeed in erschwinglich, genau. Nun gut.
Schönes Ding. Wie dies hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden heute unterstützt von Enjoy Your Kamera.com und die haben uns heute mal gebeten, euch ein bisschen was über die Hull Brothers Umbrella Company aus Toledo, Ohio zu erzählen. Du kennst sie, man kennt sie, ne? Die Hull Brothers. Nein, das ist die Hull Brothers war die ursprüngliche Firma, die heute Westcott heißt.
Und die kennt man aber.
Und die müsste man, glaube ich, kennen. Die haben also 1899. Genau, 1899 wurden da erstmal Schirme im Modebereich von den Hull Brothers gemacht und die haben dann während des frühen 19. Jahrhunderts hat die Firma sich dann weiterentwickelt und wurde zur führenden Marke für hochqualitative Schirme. Hm, das braucht man ja.
Ich finde das total witzig. Ja.
Ja, ja, also ich finde so Geschichten eh spannend.
1899.
Genau, dann haben sie das Ganze irgendwann mit der Fotografie verbunden und später dann hat dann Tom Walls hieß er, hat dann das quasi mit übernommen und hat später dann so die Sachen, zum Beispiel die weltweit erste Softbox im Regenschirmformat, ne, so zum Aufdingsen gebaut, Halo hieß das Ding. Später gab es dann den Apollo Modifier, Scrim Jim zum Beispiel oder auch Spider Light, das kommt auch von Westcott. Und haben dann mit verschiedenen Fotografen zusammengearbeitet und machen auch einen eigenen Podcast zu dem Thema, wo sie jede Woche was erzählen, also hier der Podcast-Tipp. Und da haben wir jetzt ein Produkt, was ich brauche jetzt hier eine Hebebühne oder irgendwie so einen Kran oder sowas. Und zwar den...
Du musst dich mal groß machen, dass du mehr Breite im Bild hast.
Kommt gleich. Und zwar der Eileiter. Also nicht Eileiter wie in der weiblichen Biologie, sondern Augenlicht-Eileiter.
Genau, der Augenbeleuchter.
der Augenbeleuchter. Mhm. Der Eyeliter, der ist 2014 entwickelt worden in Kooperation mit Larry Peters und ist der einzige gebogene Reflektor auf dem Markt. Ich zeige Ihnen mal kurz. Ich mache mich mal hier ein bisschen größer. So, na, so, dann darfst du auch noch ein bisschen da sein.
Dankeschön.
Und Moment. Hier ist der Eyeliter.
Ihr müsst euch jetzt also vorstellen, ihr hättet, also stellt euch mal vor, ihr hättet nicht einen normalen runden Faltreflektor, sondern einen schmalen rechteckigen, so ein ganz langes Handtuch. Genau. Stellt euch vor, ihr geht mit so einem langen Handtuch an den Strand runter, um schon mal den Strandkorb zu reservieren. So war es irgendwie auf 11 gedreht und dann im Bogen. Das Ding also, ist echt riesengroß, aber das hat
also auch einen Sinn. Stellt euch einen U-förmigen Reflektor vor. Und der war ursprünglich, also Larry Peters hat immer das Problem gehabt, dass, also was macht man, um ein Gesicht aufzuhellen? Ne, du hast irgendwie
Licht von
du hast dein
reflektieren
Licht,
lassen.
Typischerweise hast du rechts oben, links oben, irgendwie so schräg oben dein Keylight und dein Fill-Light und so weiter. Und dann hast du von unten noch so ein Fill, der dann unter dem Kinn noch ein bisschen unter der Nase, unter den Augen, Augenbrauen und so ein bisschen noch füllt. Und das ist halt in der Regel, entweder nimmt man so einen Kicker, das ist dann halt irgendwie auf dem Boden eine helle Fläche, die reflektiert, oder du hast von unten halt nochmal eine Softbox oder sowas. Und das Problem ist, dass du durch diese flachen Oberflächen Lichter in den Augen bekommst, die dann komisch aussehen, ne? Von unten, da kommt halt unten so ein komisches Rechteck noch mit rein, also die Catchlights, die werden dadurch seltsam und das jeder, der mal viele Porträts geschossen hat, weiß, dass das nicht spaßig ist, wenn man dann so ganz komische Catchlights hat. Und dann hat er also mit über Jahre rum experimentiert mit verschiedenen Formen, erstmal irgendwas Plexiglas, das war aber dann zu hell, dann hat er es mit Sandpapier abgeschliffen, dass es matter wird und dann sind es halt irgendwann, ist er dann so an einen Punkt gekommen, wo er sagt, ja, das funktioniert und ist dann zu Westcott gegangen und die haben gesagt, oh, das ist interessant, das wollen wir produzieren und so ist das quasi zum Produkt geworden. Und was macht dieses bogenförmige Design? Also da ist tatsächlich in der Anleitung steht drin, und den kannst du auch kippen, ne? Der hat so ein Kippgelenk, den machst du auf so ein Lichtstativ und dann kannst du den nach vorne hinten kippen. Und dann steht da auch drin, wie viel Abstand du zum Gesicht von unten haben sollst. Also in den Videos sieht man dann so ein Maßband. Und wenn das in der richtigen Abstand ist, dann macht das nicht nur die Schatten in der unteren Gesichtshälfte weg oder hält sie auf, sondern das Catchlight ist der Augenkrümmung genau angepasst. Also du hast ein Catchlight, was quasi unten in der Iris sitzt und die Iris von unten so aufhält, dass man A, ein schönes Auge hat und dass das Catchlight als solches gar nicht wirklich auffällt.
Ja, du hast halt kein punktförmiges Catchlight in irgendeiner wilden
oder
Form.
Oder kein rechteckiges Catchlight, sondern du hast diese kleine Mondsichel da unten, die aber so auf der Iris liegt, dass das tatsächlich nicht
ist
so...
Ist halt auch ein gestalterisches Mittel, ne? Kann man
ist mögen. Ein gestalterisches Mittel, ja.
Ist dann schon ein relativ großes Catchlight, aber es ist eben halt ein gleichmäßiges, auf beiden Augen gleichmäßiges, an derselben Stelle. Und das ist schon cool.
Und das Ding, also steht hier noch, das ähnelt einem Triflektor. Es gibt diese Dreifachreflektoren, die aus drei so Dreiecken bestehen, aber halt durchgängig. Ne? Du siehst das halt so quasi hinterher als durchgängige Linie. Und das ist ein Produkt, was, ich muss das mal gucken, haben wir das hier? Ich mache hier mal kurz den Link auf, dass man es hier auch nochmal sieht, weil irgendwie nur drüber erzählen eine Sache, aber...
Also das Ding ist schon groß, da brauchst du Platz. Wenn du es dauerhaft aufgebaut haben willst, brauchst du schon ein größeres Studio. Man kann es aber auch zusammenfalten. Du hast gesagt, beim ersten Mal war ein bisschen fummelig, aber wenn man mal weiß, wie es geht, ist es auch schnell aufgebaut.
Also beim ersten Mal habe ich 5 Minuten gebraucht. Dann war mir aber klar, wie ich diese Röhren in diese Tunnels reingefummelt kriege. Und dann ist alles gut. Also das Ding ist sehr funktional und auch mobil. Und wenn man sich mal hier die Bilder anguckt, mal schauen, so man kann ich das hier größer? Ja, das geht größer, genau. Also, dann sieht man halt,
also
hier ist es jetzt ein bisschen übertrieben, ja. Hier ist es ein bisschen übertrieben, aber das Ding ist neigbar und ist so ein Ding. Ich kenne auch solches, so, mit so einem Ding habe ich schon mal vor Jahren gearbeitet und ich glaube, das war auch ein Westcott Eyeliter, der hat, den habe ich damals auf dieser HP-Druckertour habe ich den, glaube ich, mal irgendwo benutzt und war damals schon sehr angetan. Also,
Westcott gibt's, Eyeliter gibt's inzwischen bei in der dritten Version. Da kannst du nämlich auch noch die Reflexionsfläche austauschen. Also, ob du sie halt
Gegen Silber
in
und Silber Weiß.
Oder Weiß oder in so einem Goldton haben willst. Ja. Also, auch das wird ständig weiterentwickelt.
Genau. Also, das und mehr gibt es bei enjoyercamera.com. Die haben alles Fotozubehör und bekommt natürlich wie immer mit dem Gutscheincode HAPPYSHOOTING 2022 5% auf jede Bestellung, auch auf den Eyeliter.
Das lohnt sich.
Eyeliter, ich komme über den Namen nicht hinweg.
Ja. Ja, es ist halt ein englischsprachiger Name, der ist phonetisch etwas kurios in Deutschland, das stimmt.
Gut, aber guckt es euch an und wir sagen danke für die tolle Unterstützung.
Super, vielen Dank.
Tja, ich habe einen zweiten Teil von einem dreiteiligen Video. Wir reden von Smarter Every Day.
Immer gut.
Destin, der hatte vor einigen Wochen, ich glaube, das ist schon über einen Monat her, hat er eine dreiteilige Serie angefangen und zwar mit, er war bei Kodak. In der Kodak, im Mutterschiff in Rochester in New York und hat dort mehrere Tage, glaube ich, mit denen gedreht, hat vollen Zugang zu allem bekommen und die haben ihm genau erklärt, wie man Film macht. Und der erste Teil, da ging es darum, wie die Filmbasis gemacht wird. Also das Plaste, wo nachher diese Emulsion draufkommt. Allein das ist schon, das war super faszinierend. Also wer so ein bisschen hinter die Kulissen gucken möchte und selber mit Film fotografiert, sehr, 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 sehr cool. Und jetzt kam der zweite Teil raus und da ging es tatsächlich darum, wie diese Filmbasis jetzt beschichtet wird. Also riesen Produktionshallen, in denen dann hinterher diese mikrometerfeinen Schichten auf den Film aufgetragen werden. Und wenn man sich das mal anguckt, so ein Beschichter, die machen im Prinzip da 4 oder 6 oder 8 Schichten gleichzeitig aus so einem Film, die alle wirklich nur so ein paar Mikrometer dick sind. Und da wird hier so ein laminarer Fluss erzeugt. Wer Destin kennt, weiß, dass er es liebt. Und also die erzeugen diesen laminaren Fluss, über den dann quasi über so eine Kaskade wie gesagt bis zu 6 oder 8 Schichten gleichzeitig auf den Film gegossen werden. Und alleine diese Technik, die dahinter steckt, ist schon absolut wild. Und es zeigt sich tatsächlich, ich habe das ja damals, als ich dabei bei Eastman in dem Museum war, wurde mir mehrfach erzählt, dass Film eines der komplexesten Produkte ist, die es auf der Welt gibt. Und wenn man sich das anguckt, aus wie vielen Komponenten diese einzelnen Layer bestehen und aus wie vielen Layern dann der Film wieder besteht, der fährt nämlich dann quasi, wenn er dann gegossen wurde, fährt der quasi dann erstmal durch so eine Kühl- und Trockeneinrichtung, werden die nächsten 4 Schichten in einem nächsten Beschichter drauf gegossen und das fährt dann wieder durch einen Trockner, aber das muss ganz bestimmt getrocknet werden, damit das dann auch wirklich exakt die Eigenschaften hat und dann gucken sie in diese Trockenhallen rein, wie da der Film über eine Meile, also das sind 1,6 Kilometer quasi, durch ein Labyrinth an langen Gängen läuft, in denen er getrocknet wird. Also das ist nicht irgendwie so heiße Luft drauf und fertig, sondern das ist ein Prozess, wo dann der Film auch tatsächlich, also wenn ich Film sage, reden wir hier von einer Rolle, die so breit ist wie hier deine ausgestreckten Arme. Mhm. Das ist also richtig dick und so eine Rolle wiegt dann auch einige Tonnen, viele Tonnen. Und dieser Film, der läuft dann quasi durch diese langen Trockendinger durch, ohne was zu berühren. Wir haben also diese ganzen Umlenkwalzen und so weiter, das wird alles mit Luftdruck gemacht, wie so ein Airhockey-Tisch quasi. Mhm. Wird das dann entsprechend geleitet und es ist also völlig du merkst, ich bin sehr excited. Ich finde dieses Video unglaublich gut und nicht nur das, sondern wird dann auch in die Qualitätssicherung reingeguckt, wie das funktioniert. Der hat dann noch einen Teil 2 und Teil 3 auf seinem zweiten Kanal für Sachen, die einfach ja dann doch zu weit gehen für den Hauptkanal, ne, für die echten Nerds. Da wird dann geht er dann in die Qualitätssicherung und lässt sich mal zeigen, wie denn auf dieser kilometerlangen Rolle dann irgendwie Fehler gefunden werden, weil du willst ja, dass die Kunden ein Produkt kriegen, was fehlerfrei ist.
Und na klar.
Du siehst da relativ gut, dass das ein Prozess ist, der halt sehr, ja, sehr, sehr analog ist. Ne? Und dann jedes kleine Dreckchen, was da drin ist, wird dann in irgendeiner Form Probleme machen. Und es ist sagenhaft. Also, Moni, ich haben uns ja schon lange mit dem Thema beschäftigt und ich hatte auch mal mit einem gesprochen für Tipps from the Top Floor vor Jahren schon, der auch mal bei Kodak gearbeitet hat und der das mal in so einem Buch dokumentiert hat. Früher war das ja so geheim, dass die Leute, die in Gebäude A und bei Kodak und die Leute, die in Gebäude B gearbeitet haben, nichts voneinander wussten oder nicht wussten, was die anderen tun. Und die haben früher so geheimnisvoll gearbeitet, dass die teilweise die Chemikalien über einen Codeschlüssel zwischen den verschiedenen Gebäuden unterschiedlich genannt haben. Also die Codenummern, die dann aufstanden. Damit
spekulieren konnte,
was das ist oder und so weiter. Also das war, Kodak war, das war zu Zeiten, als das eine richtige Cash-Cow noch war, der Film. Und da hast du dann halt so geheim arbeiten müssen. Das ist wie, was weiß ich, als Apple das erste iPhone gemacht hat und alles unter Verschluss gehalten hat, weil das darf keiner rauskriegen, wie das funktioniert. Und jetzt ist das halt plötzlich alles weit, weit offen und so weit offen und so hinter die Kulissen wie in diesem Video habe ich das noch nie gesehen. Und ich beschäftige mich seit Jahren mit dem Thema. Also ich kann allen raten, die auch nur ein bisschen Interesse daran haben, sich diese Videoserie anzuschauen. Der dritte Teil wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Da wird es dann wahrscheinlich um die Konfektionierung gehen, also sprich darum, wie das dann zerschnippelt und abgefüllt, in Röllchen abgefüllt wird und so weiter. Mhm. Hier sieht man nochmal, wie der Film da vollautomatisch auf die Rolle irgendwie reingespliced wird. Also werden so mehrere Rollen hintereinander gespliced. Da sind dann auch teilweise zwischen die Transport von diesen Rollen von A nach B passiert dann mit so kleinen vollautomatischen Robotern, die das durch die Gegend fahren und so weiter. Also, ey,
der Kanal ist halt super. Also der Destin,
abgefahren.
Der hat ja angefangen mal mit diesem Kanal.
Da ist so ein Roboter.
Um so wissenschaftliche Sachen gekümmert, also so Physik, Naturwissenschaft, Technik, all Zeug. Und macht das so verdammt gut, dass man wirklich was lernt und das erklärt kriegt. Und inzwischen ist der so bekannt, dass sich da wirklich Türen für ihn öffnen. Also gibt ja auch so eine mehrteilige Serie, wo er auf einem U-Boot unterwegs war. Und da kommst du auch nicht so mal eben mit auf so eine Fahrt.
Tja.
Das war auch sehr, sehr spannend.
Also wer das hier gerade auf YouTube sieht, das ruckelt, weil das hier von der Technik her leider nicht anders geht. Aber das Video ist natürlich ein normales Video. Ne?
Genau.
Das
ruckelt nur bei uns.
Das ist hier so ein ein Teil des Trockenkanals. Na egal, also auf jeden Fall.
Anschauen.
Pflicht für alle Nerds. Das ist
die gepflegte, Wahnsinn. Nerdige Abendunterhaltung.
Die nördliche Abendunterhaltung.
So schaut's aus. Apropos Abendunterhaltung, das kann man ja auch bei einem gepflegten Wein oder Kaltgetränk eurer Wahl mit einem guten Buch haben.
Das kann man. Ich muss ja mal schauen, ob ich das hier mal eben schnell hier rübergezogen bekomme. Moment. Ich habe es ja hier schon ein paar Mal gesagt. Mittlerweile ist unser Buch in den Buchhandlungen. Detlef hat mir ein Foto geschickt. So, da ist es aus der, wo ist es her? Buchhandlung in
Braunschweig.
In Braunschweig, genau. Wie es ganz einträchtig zwischen anderen Fotobüchern liegt. Und da, ich gucke gerade hinten, ob ich hinten noch irgendwas erkenne. Nee, da ist keins von unseren mehr dabei. Schade eigentlich.
Vielleicht hat er das ja auch dahin gelegt.
Das ist jetzt der Aufruf an euch. Solltet ihr mal irgendwo in der Gegend, in der Buchhandlung sein und das sehen, macht ein Foto davon. Macht ein Foto und schickt's uns. Ich finde sowas immer, so Sachen in der freien Wildbahn zu finden, finde ich immer super, super schön.
Ja, das hat was.
Tja, na gut. Absolut Unlock, dritte Auflage. Ist übrigens da, war tatsächlich zwischendurch, wer hat sich gemeldet? Ich glaube, nicht Uwe, wer war es denn? Jemand hat sich auf Slack gemeldet und sagt, ich habe das beim großen A bestellt und die können nicht liefern, die müssen ein paar Tage warten. Ist tatsächlich so, ich habe beim Lektor nachgefragt und er sagt, ja, das kann schon sein, dass die halt nicht wissen, wie gut die Verkäufe sind und dann legt halt Amazon auch nicht 500 auf Lager, sondern vielleicht nur 50 oder so und dann merkt die halt, oh, das läuft doch besser und dann wird halt nachbestellt und dann gibt es halt mal eine kurze Stockung. Der Verlag hat genügend gedruckt, das ist für jeden was da.
Jeder, der eins möchte, bekommt auch eins.
Ja, aber wie gesagt, es war schön, es war toll, ich habe mich sehr gefreut darüber. Solltet ihr auch irgendwo was sehen, schickt Bilder. Zum Beispiel auf happyshooting.de/hi. happyshooting.de/hi.
Hi.
Da kann man auch, wenn man möchte, was hochladen. Ja, wir...
Dann gab es eine Frage.
Kommen zu Fragen.
Die haben wir im Slack auch tatsächlich schon etwas tiefer diskutiert. Der Alex hatte auch mal ein paar Sachen aus Österreich rausgesucht. Worum geht's? Die Mona hat gefragt, zusammengefasst, sie hat Fotos gemacht am Strand, also am Strandweg aus, eben zum Strand hin fotografiert und hat dort Strandkörbe fotografiert. Keine Person drauf, nur Strandkörbe, Sand und Wasser. Und hat diese Fotos dann bei 500px hochgeladen und da kann man einen Haken setzen und kann die zum Verkauf freigeben. Dann kann das eben über 500px vermarktet werden und dann kriegt man da ein bisschen Provision. Dann hat aber eine automatische Antwort von 500px die erstmal abgelehnt für den Verkauf und hat gesagt, sie möge mal das Property Release ergänzen. Und wenn keins erforderlich ist, kann man es eben einfach erneut hochladen. So, und jetzt fragt sie natürlich, was sollte sie denn da tun? Weil ein Property Release, also klar, du brauchst jetzt kein Model Release, weil keine Personen drauf sind, aber es sind ja Dinge drauf, nämlich Strandkörbe. Und jetzt schlägt halt irgendein Algorithmus an und sagt, da sind Dinge drauf, dann musst du uns erstmal sagen, ob wir die überhaupt verkaufen dürfen, hast du denn die Freigabe, diese Fotos von diesem Gegenstand oder diesen Gegenständen auch zu vermarkten. So. Und da fragt sie jetzt natürlich, naja, das sind Strandkörbe, die stehen da öffentlich sichtbar für jeden an Strand und die werden wahrscheinlich auf hunderten Urlaubfotos drauf sein, wenn nicht tausenden. Sie war auf einem öffentlichen Strandweg und hat da halt fotografiert. Merkt aber natürlich an, die Strandkörbe gehören natürlich jemandem, weil irgendjemand vermietet die da ja. Und zum anderen kostet der Strand auch Kurtaxe. Also jetzt ist natürlich die Frage, kann man solche Bilder vermarkten oder kann man das nicht? Und da muss ich an dieser Stelle eine Antwort von unserer Seite erstmal ja ablehnen, weil wir sind keine Anwälte. Das heißt, diese Beratung dürften wir erstmal gar nicht machen als rechtliche Beratung. Und wir können sie auch gar nicht machen, weil ich könnte das hier auch nicht zweifelsfrei beantworten. Aus dem Bauch, ich, Boris Nienke, ganz persönlich, wenn ich das machen wollen würde und würde das Foto verkaufen wollen, würde ich das wahrscheinlich verkaufen. So, da hätte ich jetzt kein Problem damit, ich sehe da keins. Aber das heißt nicht, dass es erlaubt ist. Ja, weil man könnte jetzt auch vor Ort natürlich bei dem Ort mal fragen, wo die Kurtaxe fällig wird, wie denn das geregelt ist mit Fotos, die jetzt von diesem Strand aus gemacht werden, ob du die verkaufen darfst oder ob das dann unter Tourismus da fällt und das wollen die selbst vermarkten. Das wäre so die erste Stelle, wo ich zumindest mal fragen würde, um sich abzusichern. Und die zweite Stelle, wo man fragen kann, ist natürlich dort, wo die Strandkörbe gemietet werden können. Das ist im Zweifel auch wieder die Ortschaft, wenn das da zentral geregelt ist, oder es ist irgendein Privatanbieter. Und frag den mal, ob das in Ordnung ist, wenn man Fotos vermarkten möchte. Und entweder sagen die, ja, mach doch, ist mir doch egal, dann wäre es natürlich schön, sich sowas schriftlich geben zu lassen. Oder die sagen, nee, nee, das machen wir schon selber auf unserer Webseite. Aber vielleicht haben die ja Interesse, deine Fotos dann zu kaufen. Könnte ja sein. Das wären wahrscheinlich so die Dinge, die ich dazu sagen würde. Aber das ist natürlich, das hat mit einer Rechtsberatung wirklich gar nichts zu tun und hat eher was mit, ja, Bauchgefühl und, ja, wie sagt man, keine Ahnung, zu tun. ja, war eine sehr, sehr lange, sehr lang und ausführlich gestellte Frage, auch mit einem Beispielbild dabei und so. Also super, erstmal vielen Dank dafür, da kann man sich gut reindenken. Aber das vielleicht so als Signal an euch alle da draußen, wir können euch hier keine Rechtsfragen beantworten, die irgendwie verbindlich sein können, ob ihr was tun dürft oder nicht.
Das ist so vielleicht aber auch nicht immer die Erwartung, oder? Das ja, aber so Bauchgefühl, also ich habe kürzlich einer Bekannten versucht zu helfen, die brauchte für eine Geschichte, es war leider relativ kurzfristig, brauchte die ein Bild von einem Glühwürmchen. Mhm. So weit, so gut. Mhm. Und hat mich dann gefragt, hast du sowas, was ich da verwenden kann? Da ging es um eine Publikation und der Verlag, der hat dann halt irgendwie, oder ja, wie auch immer, auf jeden Fall, der Verlag war dann halt sehr, der wollte unbedingt halt eine Freigabe haben. Und dann habe ich gesagt, ja, dann geh doch hier an Unsplash oder sonst was, also diese Public Domain Sites.
Ja.
Da gibt es Glühwürmchen oder Pexels oder sonst was, da gibt es ja, oder Wikipedia hat ja auf Wikimedia wahrscheinlich auch ein Glühwürmchen irgendwo und auch die Sachen sind in der Regel ja Public Domain oder zumindest unter einer CC-Lizenz und da steht das ja dran und nee, der Verlag will unbedingt eine Freigabe unterschrieben, damit. Da. Und das kann ich ein Stück weit verstehen bei Verlagen heutzutage, ja, weil die ganz oft gebranntes Kind sind. Es gibt, mittlerweile haben wir ja auch schon mal drüber geredet, Menschen, die das Geschäftsmodell haben, dass sie Bilder online stellen und dann Rechnungen verschicken, wenn diese Bilder irgendwo verwendet werden, weil die rechtliche Situation halt sehr entgegengeht dem Bauchgefühl, was die Leute haben. Ne? Heutzutage sagst du, oh, ich suche das online und dann benutze ich das und in der Regel kommt dann auch nichts, aber es kann halt was kommen. Mir ist das schon mal passiert, dass ich für einen Workshop tatsächlich ein Bild verwendet habe, was von diesen Free-Websites kam und hinterher dann der Fotograf oder auf der Matte stand und das hat mich ein paar hundert Euro gekostet. Keine Chance, da rauszukommen. Das war schmerzhaft und seither mache ich, wenn ich sowas verwende, immer von der Website, von der Seite, wo ich es mir runterlade, erstmal einen Screenshot und speichere den weg, dass ich hinterher noch sage, Moment, guck mal hier, das war aber bei Unsplash hochgeladen, was ist denn hier los?
Ganz cool.
Zumindest ein Stück weit, um mich da ein Stück weit abzusichern.
Ja.
Wenn ich es überhaupt, oder ich gehe in Zukunft her und sage, beim meisten Stockmaterial, was ich verwende, das lasse ich mir von DALL-E generieren. Das ist dann rechtlich sicher.
Ja, ist tatsächlich so.
Also, ist jetzt die neue Methode. Alleine aus dem Grund werden diese Generatoren boomen werden. Die werden boomen, ganz klar, weil das Rechtliche ist kein Problem mehr.
Ja, das ist so.
Ist so.
Ja, und wie gesagt, was du schon sagst, das, was tatsächlich dann rechtens ist, ist oft gegen das Bauchgefühl. Und hier im Slack wird auch schon diskutiert, ja, kann der Weg öffentlich sein, wenn man vielleicht über ein Kassenhäuschen wegen der Taxe dahin muss? Das weiß ich jetzt aber nicht, ob es da der Fall war. Aber das sind genau die Fragen, ob das Einfluss darauf hat, ob du die Bilder, die du da machst, verkaufen kannst. Was ist denn, wenn du da ein Model-Shooting machst? Kannst du dann diese Fotos vermarkten, wenn sie an diesem Strand entstanden sind, wenn du Kurtaxe bezahlt hast? Ich weiß es nicht. Das sind dann die Punkte, wenn man es wirklich ernst meint und Geld damit verdienen will, da würde es sich vielleicht lohnen, einen Anwalt aus diesem Bereich mal zu fragen, so einen Medienanwalt, der sich spezialisiert hat in diese Richtung mit diesen Fotorechten. Das wird im Zweifel halt auch Geld kosten. Und da muss ich dann sagen, wahrscheinlich jetzt für diese gezeigten Bilder, um bei 500px irgendwie ein paar Euros zu machen, wenn du Schiss hast, lass es. Und wenn du glaubst, es geht, dann mach es halt. Sei dir halt bewusst, dass sollte irgendjemand da Einspruch einlegen wollen, dann können halt verschiedene Dinge passieren. Und das Einfachste ist eben halt ein Schriftstück, wo auf Unterlassung bestanden wird, dann musst du die Bilder halt wieder runternehmen. Das kann aber auch sein, dass das gleich mit einer Kostennote kommt. Und diese Kostennote, die kann dann durchaus auch mal klein bis mittel vierstellig ausfallen. Dessen muss man sich halt bewusst sein. Das ist ein Risiko, dem man sich dann da aussetzt an dieser Stelle.
Da gibt es Anwaltskanzleien, die genau darauf spezialisiert sind.
die leben und die von
das,
sowas.
Also, die das Fotografen anbieten. Also das gibt ja. Ja, es gibt ja durchaus Fotografen, die legitimes Interesse haben, die natürlich mit ihren Bildern online irgendwo werben müssen. Und wenn die jetzt spezielle Fotos machen, die irgendwie halt spannend sind. Ich denke da an Don Komoreczka und seine Makros zum Beispiel von Schneeflocken und solche Geschichten. Da hat der sehr viel Arbeit und Zeit reingesteckt, aber die Bilder werden rechts und links einfach verwendet. Oder der Adam, wie heißt er, der mit den Ameisen und Insektenmakros, der unglaubliche Insektenmakros online stehen hat. Natürlich, weil er seine Services anbieten möchte und dafür werben muss. Aber die Bilder werden geklaut wie nichts Gutes. Der lebt mittlerweile, so viel ich weiß, davon
von
den Abmahnungen. Weil, ja. Aber der stellt die nicht online, um abzumahnen.
Aber er muss dagegen
einfach vorgehen. Und er hat halt irgendwann, hat er dann die Möglichkeit gefunden, das auch ohne selber irgendwie 24 Stunden am Tag da sich damit beschäftigen zu müssen, da irgendwie rauszukommen. Und hat das dann übergeben an jemanden, damit er weiter seine kreative Arbeit machen kann. Aber es gibt auch tatsächlich Menschen, die das als Geschäftsmodell betreiben in der Form und da kannst du nicht sicher sein.
Ja, es gibt Kanzleien, die haben als Geschäftsmodell ja dann, also ich spekuliere jetzt mal, dass es Anwaltskanzleien geben könnte, die sich ihren Lebensunterhalt damit verdienen, dass sie im Internet nach Rechtsverstößen suchen und seien sie auch noch so um fünf Ecken herbeigeführt.
Abmahnkanzleien gibt es reichlich, ja.
Ja.
Nun gut.
Muss man halt gucken. Deswegen kann ich da keine befriedigende Antwort zu solchen Themen geben.
Tja. Dafür haben wir jetzt noch einen Termin.
Ui.
Ding, 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 ding.
Der Terminkalender.
Ding, 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 ding. Und zwar wurde uns anonym reingetragen eine Ausstellung in Salzburg in der Leica-Galerie. Das ist, die ist vom 21.07. bis zum 10.09. Lars Eidinger, Black and White Thinking, Kunst mit seinem ganz eigenen Fingerabdruck, mit dem Gespür für das soziale Ungleichgewicht und einem Hang zum Grotesken. Seine Bilder sind ein unverfälschtes Zeitdokument, warum nicht dem Schauspieler, Fotografen und DJ Lars Eidinger eine Leica M11 in die Hände geben und sehen, was dabei rauskommt. Das Ergebnis hat uns gefallen und wie nicht anders erwartet, wurde es Kunst. Tja, 21.07. bis zum 10.09. in der Leica-Galerie in Salzburg. Wenn ihr auch einen Termin reinwerfen wollt, dann dürft ihr das hier tun auf happyshooting.de/Terminkalender. Da gibt es einen Kalender, in dem diese Termine landen und es gibt dort eine Möglichkeit für euch, eure Termine reinzuwerfen und dann landen sie hier in der Sendung. Herzlichen Dank an Anonym für diesen Termin. Darf man aber auch gerne den Namen mit reintun.
Muss man
aber nicht. Auch. Dann können wir auch persönlich Danke sagen.
Genau.
So. Wir haben was zu würfeln, nicht wahr?
Richtig. GewinnerInnen will ermittelt werden für die Griffaufgabe. Und
Moment.
Verlosen, das habe ich hier noch gar nicht reingeschrieben, das wollte ich mal dazu schreiben. Verlosen tun wir von Tether Tools das Tether Guard. Tether Tools, Tether Guard, Camera Support Kit. Das ist das Ding, was wir mal besprochen haben, wo man eben Kabel mit fixieren kann. Aber das muss natürlich nicht zwingend ein Kamerakabel sein. Damit könnt ihr alle möglichen Kabel in dieser Dicke wie ein USB-Kabel sichern und Zug entlasten. Sehr praktisches Teil.
Genau.
Du hast
das hier Würfel. Ist ein Würfel und ich werde ihn benutzen.
Wir 18, haben 18 qualifizierte TeilnehmerInnen.
Korrekt. Ich fange an und würfle eine 18.
Ist nicht wahr.
Ja, ich habe eine 18 gewürfelt.
Oh. Ja, sehr schön.
Das ist das Bild von hier, Klaus.
Jawohl, habe ich auch.
Shift Griff. Ein, ja, was ist das? Ein Schalthebel vom Fahrrad.
Das sieht ein bisschen so aus, ja.
Ja, ist jetzt vom Foto her,
boah. Da geht noch was.
Ist ein Produktfoto, ne? So ungefähr. Aber da geht noch ein bisschen was. Das ist halt ein Foto. Aber das ja. ist, mir fehlt so ein bisschen der, na, ich weiß nicht, der Twist oder das Besondere dran.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, mit ein bisschen mehr Schärfentiefe, dass man das Rad noch ein bisschen deutlicher sieht, dass ein bisschen mehr Kontext da ist oder die Bremse vorne, so ein bisschen anderen Winkel. Einfach, dass man noch ein bisschen mehr Kontext hat von dem Griff.
Ja, ich meine, im Moment ist halt so, du schaust dahin, wo was scharf ist, wo du was erkennst, ne, in diesem Fall auf die Zahlen, das ist so quasi Hauptdarsteller im Bild und das ist schön, das sitzt da schön, das auf jeden Fall. Also das ist nicht komisch am Rand abgeschnitten oder sonst wie. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich da nicht vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Licht drauf gepackt hätte. Ne? Ein kleines Blatt Papier als Reflektor oder sowas.
Ja, irgendwas das, Helles.
Hm? Ja, sowas in die Richtung. Das wäre eine Idee. Oder vielleicht den Hintergrund ein bisschen bunter, weil das ist jetzt alles so ein bisschen muddy grün, grün-braun.
Meinst du das Rad einfach ein bisschen woanders hinstellen, dass man bunteren Hintergrund.
Ja, zum Beispiel. Mhm. Ja, kannst ja durch die Location, kannst ja Bilder auch sehr interessant machen.
Klar.
Und
oder völlig verwirrend das Rad in die Höhe recken, dass du dann quasi den Himmel im Hintergrund hast. Ja, kann man auch mal ausprobieren.
Oder sonst wie. Also es gibt da durchaus Möglichkeiten, wobei ich das Rad unten, also das Vorderrad von dem Fahrrad, mag ich an der Stelle. Das sitzt da gut. Mhm. Hätte aber wahrscheinlich ein bisschen mehr Schärfe vertragen können, wie du gesagt hast. Mhm. Ja, trotzdem. Das Bild ist qualifiziert.
Absolut.
Und Klaus, du hast gewonnen und zwar einen
den Tethertools. Tethergard.
Genau, der ist, wie gesagt, nicht nur für Kameras verkabelte, sondern für andere Ecken, wo du verhindern möchtest, dass ein Kabel irgendwie aus Versehen rausgerissen wird, wenn man drüber stolpert. Dafür ist das da.
Genau, schick mir doch bitte dann deine Anschrift oder eine Anschrift, an die ich das wird ja auch mal gerne vergessen, das müsst ihr nicht selber haben, wenn ihr jemanden kennt, der das gut gebrauchen kann, schickt ihm einfach die Anschrift. Also schickt mir die Anschrift, wo ich diesen Gewinn hinschicken darf. Die Anschrift bitte schicken an info@happyshooting.de, Stichwort Gewinnergriff. Dann kann ich das zuordnen. Der Klaus, sehe ich auch gerade, ist im Slack dabei. Also Klaus, einfach kurz eine E-Mail an info@happyshooting.de, deine Adresse oder die Adresse dazu, wo ich das hinschicken darf. Und dann wird das wahrscheinlich die Tage noch oder nächste Woche dann rausgehen. Muss ich gucken, wie ich zur Post komme.
So, ich möchte gerne noch eins raussuchen von den Bildern. Und zwar ist hier noch ein zweites Fahrrad-relevantes Bild. Das ist jetzt, das spricht mich mehr an, weil wir sehen den Griff vom Fahrrad, wir sehen oben den Bremshebel, wie der da dran ist und an so einem, ich weiß nicht, wie man die nennt, so ein Horn, wo man sich dann auch dran festhalten kann. Und das ist so ein bisschen mehr so ins Abstrakte und ins Strukturierte reingezogen. Also wir sehen den Hintergrund, das ist irgendeine Wand mit so Falten, wahrscheinlich eine Blechwand mit Falten dran. Das ist sehr symmetrisch hinten, sehr, sehr parallel alles, auch parallel zum Rand, also Kamera ganz gerade gehalten. Und dann nur so diese Ecke von diesem Griff rein, dass ich erstmal überlegen musste, was ist denn das? Also im Thumbnail war das eher so ein Suchbild. Und dann, Fand ich spannend anzugucken, hat auch irgendwie viel negativen Raum, ne, auf der linken Seite. Die komplette linke Hälfte des Bildes ist leer. Da kann man sich also dann irgendwie gedanklich das irgendwie mit anfühlen. Genau, Geländer mit Streben könnte es auch sein, Kai, richtig.
Mhm, das könnte sein.
Jo, also es hat im Thumbnail hat's mich erstmal neugierig gemacht. Also hoppla, was ist das denn? Machst du noch irgendeins betrachten?
Generell, also vielleicht im Schnelldurchlauf so ein bisschen. Ich fand es einfach sehr schöne Griffe, die gefunden wurden. Zum Beispiel von Dr. U. Das ist
Wir gehen mal kurz eins weiter
hier. Ist die Nummer 500. Genau, ich sag Stopp dann, wo ich was zu sagen will. Das fand ich auch eine witzige Idee. Das da, Stopp.
Das?
Genau, das ist so ein Türgriff, der eigentlich wie eine Schnitzerei oder ein Guss ist.
Mit einem das sieht Gesicht schon ein bisschen dran. Schweinisch aus, das Ding. Also Entschuldigung.
Ja, es sieht aus wie ein Dödel, aber es ist natürlich ein Gesicht vorne dran. Also eher so eine liegende Person vorne. Also wie so eine Betende. Das könnte von einem Kloster, von einer Kirche oder von sonst irgendwie was sein. Mach mal weiter. Das nächste ist, glaube ich, das fand ich auch witzig, das da. das kenne ich aus amerikanischen Filmen, wo so Tabletts vom Diner irgendwie beim Auto ans Fenster gemacht werden und dann vergisst man es abzugeben und fährt mit Tablett weg und so. Sowas ist ja auch ein Tablett an einem Cabrio und da ist dann eine Cola und ein Burger drauf. Das fand ich
gut. Ja, das ist, glaube ich, mein Lieblingsbild.
Das ist von 1900. Der Griff ins Klo tatsächlich visualisiert in Schwarz-Weiß. Sehr, sehr geile Idee. Mhm. Finde ich auch gut inszeniert, also gut in Szene gesetzt.
Pfeil und Bogen, Pistolen, ist das ein Pistolengriff? Nee, das ist irgendein Instrument, irgendwas Technisches auf jeden Fall. Elefantenschatten. Was hat das mit Griff zu tun? Aber er wirft einen interessanten Schatten auf den Strohballen. Mit einem fester Griff.
Griff, eine Dose
die Bierdose zerdrückt. Mhm. Griff ins Klo, schon wieder. Ah, jetzt, okay. Ah,
was gerettet aus dem Klo quasi. Mhm,
okay. Nein, 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 nein. Sie hatte einen Griff und den wirft sie gerade ins Klo.
Griff ins Klo. Ach, den Griff ins Klo. Mhm.
Nur das Klo sieht man nicht so richtig. Da hätte ich noch ein bisschen mehr Schärfe hinten im Klo gewollt.
Ja,
bisschen weiter weg. Espresso-Griff, hübsches Sonnenuntergangsbild, aber die Kanne rutscht gleich vom
Tisch. Die rutscht gleich runter, ja. Muss aufpassen, ist heiß.
Und dann haben wir noch einen Gitarrengriff.
Was ich übrigens sehr schön finde, dass da jemand dran gedacht hat. Das war nämlich so meine erste Inspiration.
Genau.
Griff ans Lenkrad.
Lieblingspodcast im Griff. Nein, nein, da ist hier im Display.
Ach, im Display. Okay, kannst du da ranzoomen?
Ist ja Happy Shooting. Ja, mehr geht leider nicht.
Mehr geht nicht. Okay.
Ist Happy Shooting.
Ah, sehr schön.
Da ist der Griff.
Ja, das
gibt es. Und dann das von Klaus. Na gut, ihr seid alle toll.
Ich fand die Abwechslung diesmal sehr gut.
Dank.
Also es war wirklich viele unterschiedliche Ansätze. Das umzusetzen. Hat mir gut gefallen.
Jo. Gut, dann sind wir jetzt aber durch. Ende der Sendung. Wir sagen nochmal herzlichen Dank an Enjoy Your Camera und an Enelope für die Unterstützung und sind dann in der Woche, nee, sind morgen wieder da für alle, die live zuhören. Morgen am 27. mit der locker fluffigen Fotoshow und werden wir wieder spannende Dinge tun. Das wird immer sehr abwechslungsreich. Bis dann, macht es gut.
3, 2, 1. Happy Shooting.
Happy Shooting.